leise? Oder bin ich nicht wieder? Also, ihr Lieben, ich habe euch ein Thema heute mitgebracht zum Reformationsjubiläum. Das haben wir ja bei uns geflissentlich bisher in der Gemeinde ignoriert, aber jetzt sind ja auch die 500 Jahre erst so richtig um und jetzt dürfen wir mal so richtig feiern. Und da möchte ich das Thema Reformation jetzt auch mal aufgreifen heute. Durch dieses Reformationsjubiläum, was die protestantischen Kirchen gefeiert haben, war Martin Luther ja in letzter Zeit in aller Munde. Und man konnte wirklich viel über ihn hören. Und ich habe auch viel gelesen, auch über die Reformation, über Martin Luther. Und in dem Zusammenhang habe ich mir irgendwann die 95 Thesen zu Gemüte geführt. Bei Historikern ist das ja inzwischen umstritten, ob Luther seine Thesen tatsächlich an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg genagelt hat. Aber das ist im Grunde nebensächlich. Wichtig ist und auch historisch gesichert, dass Luther 95 Thesen formuliert hat und damit auf einige Missstände in der katholischen Kirche hingewiesen hat. Er wollte damit eigentlich zu einer Disputation einladen, also so zu einer öffentlichen Diskussion von verschiedenen Gelehrten zu diesem Thema, das er für so wichtig hielt. Heute würde man so etwas wahrscheinlich in einer Talkshow abhandeln, ne? Luther hat das eben irgendwie anders versucht in die Gänge zu bringen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch die 95 Thesen schon mal gelesen? Ja, einige, ja, prima, genau. Ihr müsst jetzt keine Sorge haben, dass ich eine Predigtreihe über die 95 Thesen mache, okay? Ich weiß nicht, ob jetzt schon jemand Befürchtungen hatte. Das würde uns 3 Jahre beschäftigen wahrscheinlich, also keine Angst. Das wäre ein bisschen viel. Ich denke auch nicht, alles, was Luther damals geschrieben hat, ist heute für uns noch relevant. Aber manche Gedanken fand ich durchaus wichtig. Was ich zum Beispiel interessant finde, so am Rande, ist, der Papst kommt in den Thesen vom Luther gar nicht mal so schlecht weg. Der hält zu dem Zeitpunkt immer noch recht große Stücke auf ihn. Also da staunt man. Das andere große Thema ist natürlich der Ablasshandel. Und darüber regt Luther sich so richtig auf in diesen Thesen. Das muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen mal erläutern. Also keine ewig lange historische Vorlesung, aber damit man so versteht, in welchem Zusammenhang das hier alles gesagt ist. Also der Handel mit diesen sogenannten Ablassbriefen, das war eine Praxis, die wir natürlich irgendwie heute nicht mehr nachvollziehen können. Dahinter steht die Vorstellung, dass nach dem Tod noch so eine Zwischenstation auf die Menschen wartet. Also die kommt, bevor man in den Himmel geht. Also bevor es in den Himmel geht, diese Zwischenstation. Und sogar Menschen, die Vergebung von Gott geschenkt bekommen haben und die einmal in den Himmel kommen werden, sogar die müssen nach ihrem Tod da noch durch. Das war die Vorstellung. Also und diese Zwischenstation, die wird Fegefeuer genannt. Und die Vorstellung vom Fegefeuer ist etwas völlig anderes als die Hölle. Also das darf man nicht verwechseln. Wir sprechen eben von Menschen, die schon erlöst sind, die in den Himmel kommen werden. Aber auch die müssen nach der katholischen Lehre noch durchs Fegefeuer, dort werden sie geläutert von den Folgen ihrer Sünde, also von allem, was sie unwürdig macht vor Gott. Das alles soll sozusagen weggefegt werden, ausgebrannt werden aus ihrem Leben, und so dass der Mensch am Ende völlig rein und gut ist und würdig für den Himmel. Das ist so die Vorstellungswelt. Und die Menschen zu Luthers Zeiten, die haben sich dieses Fegefeuer als sehr konkreten Ort vorgestellt, an dem sie unter Qualen eine mehr oder weniger lange Zeit verbringen mussten, meistens eher lang, einfach um dort geläutert zu werden und ihre Strafen für ihre Sünden zu verbüßen. Man kann, denke ich, wenn man das mal sich so vor Augen führt, die Angst verstehen, die die Menschen davor hatten, vor diesem Fegefeuer, vor dieser Qual, die da kommt. Zumal es ja auch ziemlich geschäftstüchtige Kleriker gab, die diesen Ort sehr bildreich ausmalen konnten. Zum Glück gab es aber eben auch zur Theologie vom Fegefeuer eine passende Lösung. Man konnte sich die Qualen des Fegefeuers ersparen oder zumindest verkürzen, und zwar durch den sogenannten Ablass. Lasst mich das mal ganz verkürzt so erklären. Die Kirche oder der Papst, der kann die zeitlichen Sündenstrafen erlassen. Und dafür gibt es verschiedene Voraussetzungen. Und zur Zeit Luthers hatte sich die Praxis ausgebreitet, mit Ablassbriefen zu handeln. So sollte einerseits Geld generiert werden, zum Beispiel um den Petersdom fertigzustellen. Andererseits sollte den Gläubigen aus ihrer Misere herausgeholfen werden. Die konnten also ihr sauer verdientes Geld ausgeben, um den Unannehmlichkeiten des Fegefeuers zu entgehen. Also so ungefähr lief das damals ab. Und Luther hat sich sehr über diese Praxis geärgert. Das Problem ist nämlich, wenn man es so billig haben kann, dann kann man sich von der Strafe einfach freikaufen. Man kann also munter drauf lossündigen. Aufrichtige Reue für falsches Tun ist gar nicht mehr nötig. Und das macht gleichgültig gegenüber der Sünde. Auch dazu gibt es eine These. These 40, falls ihr mal doch nachlesen wollt. Und solche Missstände, die wollte Luther nicht einfach dulden. Und deshalb hat er diese 95 Thesen aufgeschrieben, um wieder zu einer gesunden Lehre über Schuld und Sünde und Strafe und die Gnade Gottes zu kommen. Eine Lehre, die tatsächlich dem entspricht, was die Bibel sagt. Und deshalb klingt seine erste These dann so. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, da hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen stets Buße sein soll. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, da hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen stets Buße sein soll. Das ist mir bei Luther in der letzten Zeit sowieso aufgefallen. Ihm ging es wirklich um den Glauben, um eine Beziehung zu Gott. Und alle seine Überlegungen, die hat er fest auf die Bibel gegründet. Das war immer seine Frage, welche Prinzipien lassen sich aus dem offenbarten Wort Gottes ableiten? Das ist, wie ich finde, eine gute Praxis. Die wollen wir hier bei uns in der Gemeinde auch pflegen. Und ich denke, das ist gut reformatorisch. Diese erste These hat, weil sie sich so ganz auf Gottes Wort bezieht, etwas Zeitloses, was über diese Praxis des Ablasshandels hinausgeht. Und deshalb finde ich, lohnt es sich, dieser Aussage, die Luther da formuliert hat, einmal intensiver nachzugehen und entsprechend auch nochmal die Bibel genauer anzuschauen. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen stets Buße sein soll. Was hat Jesus Christus gesagt? Also Luther meint, tut Buße und so weiter, hat er nicht gerade alles ausgeführt. Wir können das nachlesen in Matthäus 4, Vers 17. Und da steht Folgendes. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war ganz am Anfang seines öffentlichen Auftretens. Die ersten Predigten von Jesus, die hatten dieses Thema. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist schon ein eher ungewöhnliches Thema, vor allem um damit anzufangen. Bei Jesus denkt man ja eher so an den Aufruf zur Nächstenliebe vielleicht, sogar dazu, die Feinde zu lieben oder an die Seligpreisungen oder auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dessen Vater nie aufgehört hat, ihn zu lieben. Ganz viel Liebe kam bei Jesus rüber, hat sich den Menschen zugewandt und geheilt und geholfen, aber tut Buße? Das klingt doch ziemlich ungemütlich, fast schon drohend. Aber solche kantigen Aussagen, die gibt's bei Jesus eben auch. Genauso wie die liebevollen und die zuwendenden, gibt's eben auch diese herausfordernden Aussagen. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Auch sowas hat Jesus gesagt. Bei Jesus war nicht alles nur so Friede, Freude, Eierkuchen. Jesus hatte eine Botschaft. Er hatte ein Ziel, das er mit seinen Predigten verfolgte. Und da passt das Kantige und das Liebevolle durchaus zusammen. Jesus wollte nicht, dass die Menschen einfach so bleiben, wie sie sind. Denn es gibt doch so viel mehr. Es gibt so viel Besseres. Jesus will aufrütteln und zur Erneuerung bereit machen. Und deshalb ruft er, tut Buße. Oder in anderer Übersetzung, kehrt um. Das Wort Buße hat für unsere Ohren heute keinen so guten Klang mehr. Für die meisten Menschen klingt es irgendwie bedrückend und spaßfeindlich. Bei einer Bußpredigt, da denkt man an den erhobenen Zeigefinger, an Verurteilung, an Druck. Und beim Begriff Buße tun, da denkt man an irgendwie so an deprimierende, demütige oder demütigende Reue, an Sack und Asche. Da hört irgendwie alles Vergnügen auf bei diesem Wort. Es ist ganz, ganz ernst. Dabei beschreibt der biblische Begriff Buße eigentlich einen zutiefst heilsamen und befreienden Prozess. Dieser Prozess, der besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: Umdenken und Umkehren. Umdenken und Umkehren. Umdenken ist nötig, weil Gott einen ganz anderen Blick auf unser Leben und unsere Umstände hat als wir selbst. Es ist der Blick des Schöpfers, der uns gemacht hat. Der Blick von dem Einzigen, der allen Überblick hat. Es ist ein unendlich liebevoller, liebender Blick. Umdenken beginnt, indem wir uns für Gottes Sichtweise öffnen. Dadurch bekommen wir einen neuen Blickwinkel, der uns plötzlich eine bestimmte Sache oder sogar unser ganzes Leben in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Mit einem Mal entdecken wir Zusammenhänge, für die wir vorher blind waren. Plötzlich verstehen wir, warum wir mit unserer Situation bislang falsch umgegangen sind. Plötzlich wird uns klar, wie wir in Zukunft besser handeln könnten. Das ist dieses Umdenken. Und Umkehr ist ganz einfach die praktische Konsequenz des Umdenkens. Aufgrund meiner neuen Erkenntnis werde ich motiviert, mein Leben, mein Handeln ganz praktisch zu verändern. Ich beginne, mit einer bestimmten Situation anders umzugehen und ganz neue Wege einzuschlagen. Umkehr. Ne, so wie das Navigationsgerät sagt, bitte wenden Sie. Ne? Also gehen Sie in eine andere Richtung, denn die Richtung stimmt nicht, die ist falsch. In Matthäus 7, Vers 24 sagt Jesus: Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Aus dem Hören kommt das Umdenken. Und aus dem Umdenken folgt die Umkehr. Und die Umkehr äußert sich ganz konkret in umgekehrtem Verhalten. Wenn ich Menschen verletzt habe, dann bitte ich sie jetzt um Vergebung. Wenn ich Menschen kontrolliert und manipuliert habe, dann fange ich an, jetzt stattdessen ihnen zu dienen und sie loszulassen. Wenn ich etwas gestohlen habe, dann bringe ich es jetzt wieder zurück. Umgekehrtes Verhalten. Umdenken und Umkehr, beides zusammen ist Buße. Umdenken ist Buße im Kopf und im Herzen und Umkehr ist Buße im konkreten Handeln. Ich will das nochmal in einer Illustration vielleicht verdeutlichen. Also stellen wir uns vor, wir sind beim Arzt und der sagt uns, wenn Sie Ihre Lebensweise nicht radikal ändern, dann haben Sie keine 5 Jahre mehr zu leben. Dann kann ich jetzt fröhlich noch 5 Jahre in genau der gleichen Weise weiterleben. Aber wesentlich länger wird es dann wohl nicht werden. Wenn es gut geht, dann passiert durch diese deutliche Warnung des Arztes aber etwas bei mir. Es macht endlich Klick. Ein gewisser Punkt wird erreicht, an dem unwiderruflich klar ist, so geht's nicht weiter. Und aus diesem Klickmoment erwächst die Bereitschaft und auch die Möglichkeit zur Umkehr, zur Veränderung. Das Ganze ist ein innerer Prozess. Am Anfang steht die Einsicht und die Motivation zur Veränderung und dann folgt auch das Äußere, was sich in geänderten Verhaltensweisen äußert. Und dieser Prozess ist eigentlich ausgesprochen heilsam. Und deshalb ist Buße etwas ungeheuer Gutes. Buße ist also gar nicht so düster, wie wir sie heutzutage wahrscheinlich empfinden, wenn wir das Wort so hören. Manchmal, ja, ist Buße mit wirklich bitterer Reue und mit Tränen verbunden, aber Buße ist immer ein Schritt in Richtung Heilwerden, Freiheit. In der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, da lesen wir: Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Römer 2, Vers 4. Wenn Jesus zur Umkehr ruft, dann ist das ein Ausdruck der Freundlichkeit Gottes. Gott weiß um die zerstörerischen Folgen der Sünde. Es quält ihn, mit ansehen zu müssen, wie wir Menschen uns gegenseitig verletzen, belügen, ausgrenzen, mobben, berauben, missbrauchen und wie wir uns gegenseitig und uns selbst dabei zerstören. Es macht ihn zornig, ansehen zu müssen, wie schon Kindern die notwendige Liebe und Versorgung versagt wird, wie Ungerechtes in unserer Gesellschaft zugeht oder wie viel Heuchelei sich selbst so in Kirchen, hinter Kirchenmauern verbirgt und hinter frommen Fassaden. Gerade weil Gott uns Menschen so liebt und weil er weiß, wie sehr Sünde uns zerstört, gerade darum kann er es nicht ertragen und auch nicht tolerieren. Jesus ruft uns zur Umkehr, weil er weiß, dass sie für uns die Chance ist zur Veränderung, zur Heilung und zur Freiheit. Jesus ruft uns zur Umkehr, weil er weiß, dass diese Umkehr das Beste ist, was uns überhaupt passieren kann. Buße verändert Leben. Buße hat das Potenzial, die zerstörerischen Folgen der Sünde zu beenden. Buße kann in einem Leben das Abrutschen Richtung Abhang stoppen. Buße kann einen zerstörerischen Konflikt beilegen. Buße hat die Kraft, den Niedergang einer Familie, eines Unternehmens, einer Gemeinde und sogar einer ganzen Nation aufzuhalten und den negativen Trend einfach ins Positive umzukehren. Buße ist etwas durch und durch Gutes. Als Jesus angefangen hat zu predigen, da hat er aufgerufen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich ist gleichzeitig Grund und Ziel. Jesus macht deutlich, Gottes gerechte und gütige Herrschaft, die steht unmittelbar bevor. Und das meint er mit dem Wort Himmelreich. Das Himmelreich ist da, wo Gott herrscht. Mit Jesus hat Gott begonnen, seine Herrschaft auf der Erde unter den Menschen aufzurichten. Gott will nun endlich die Dinge auf der Erde, hier bei uns Menschen, in Ordnung. Und das muss Konsequenzen haben. Entweder ihr tut Buße, ihr kehrt um und unterstellt euch der Herrschaft Gottes, oder ihr belasst alles beim Alten und steht damit automatisch unter einer anderen Herrschaft, nicht unter der Herrschaft Gottes. Entweder ihr denkt um und kehrt um, um auf Gottes Seite zu stehen, oder ihr lebt weiter wie bisher und bleibt dadurch Gegner Gottes. Die Herrschaft Gottes ist gleichzeitig Grund und Ziel für den Aufruf von Jesus, tut Buße. Tut Buße, denn Gott wird seine Herrschaft aufrichten. Entscheidet euch, ob ihr für ihn sein wollt oder gegen ihn. Das ist der Grund für die Buße, für Umdenken und für Umkehren. Aber auch tut Buße, damit Gott seine Herrschaft in eurem Leben aufrichten kann. Das ist das Ziel, wenn ich auf Gottes Seite stehen möchte, dass Gott mein Leben beherrscht, dass er der Herr ist, mein Chef. Wenn Gott in meinem Leben herrschen soll, dann kann ich nicht gleichzeitig dem Bösen in meinem Leben Raum geben. Um all das Gute zu erleben, das nur Gott in mein Leben bringen kann, braucht es meine Buße. Es muss Platz geschaffen werden für das Gute, was Gott schenken möchte. Martin Luther hat formuliert, unser Herr und Meister Jesus Christus hat gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen stets Buße sein soll. Für einen Gläubigen ist Buße Lebensinhalt. Wir müssen einfach erkennen, dass wir sündige Menschen sind. Von uns aus dürften und könnten wir Gott eigentlich nicht gegenübertreten. Da ist viel zu viel Schmutz, zu viel Böses, zu viel Sünde. Diese Tatsache, die müssen wir demütig anerkennen. Und deshalb war Luther auch so sauer über den Ablasshandel. Denn dadurch ging diese demütige Haltung flöten. Wenn ich Vergebung kaufen kann, brauche ich nicht mehr zu erschrecken über meine Sünde. Ich brauche keine Reue mehr. Ich kann einfach den Vergebungsautomaten nutzen, ein bisschen Geld reinschmeißen und schon ist gut. Es gibt keine Notwendigkeit mehr, mich zu ändern. Diese Haltung verhöhnt alles, was Jesus Christus für uns getan hat. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, Da war das ein stellvertretendes Opfer für uns, ein Opfertod, stellvertretend für uns. Und das war nicht billig. Und wir sollten uns das immer wieder bewusst machen, dass dieses Opfer wirklich nötig war für uns. Das Böse in mir, meine Sünde, hat dieses Opfer nötig gemacht. Wenn nicht Jesus meine Strafe getragen hätte, dann müsste ich sie selbst tragen. Und wenn ich das betrachte, dann muss einfach ein heiliger Schrecken durch meine Glieder fahren. Meine Sünde hat Jesus umgebracht. Wenn mir das egal wird, wenn ich mich gar nicht mehr ändern möchte, wenn ich einfach ganz bewusst weiter sündigen möchte und das auch ohne Probleme tun kann, weil ich für jeden Fehltritt ja billig Ablass kaufen kann, dann mache ich den Opfertod von Jesus zur Ramschware. Und denken wir jetzt bloß nicht nur ans finstere Mittelalter. Damals wurden Ablassbriefe gehandelt. Aber auch heute kann man die Gnade Gottes billig verramschen. Diese Gnade, die Jesus Christus so teuer erkauft hat. Wann immer sich in meinem Herzen diese Einstellung breit macht, dass meine Sünde nicht so schlimm ist, dann verhöhne ich den Opfertod von Jesus Christus. Was ist das für eine Haltung, mit der ich Jesus gegenübertrete, wenn ich meinte, ich könnte einfach weiter sündigen, weil ich doch weiß, dass Gott mich liebt und mir gnädig vergibt? Ich denke, uns wird schnell klar, dass diese Haltung nicht der Herrschaft Gottes in meinem Leben entsprechen kann. Aber die Güte Gottes, die kann ich nur erleben, wenn ich Gott auch die Herrschaft über mein Leben anvertraue. Und das muss jeden Tag wieder neu geschehen. Im Grunde muss jeder Tag für mich ein Reformationstag sein. Ich muss reformiert werden, erneuert, verändert. Ich muss Buße tun, umdenken und umkehren. Jeden Tag, immer wieder. Und viele kleine Umkehrungen verändern mehr und mehr mein Leben. Das Ziel ist, dass Gott mein Leben ganz und gar beherrscht. Das wäre das Himmelreich. Sehnst du dich nach diesem Himmelreich in deinem Leben? Dann sollte Buße ein Teil deines Lebens werden. Buße ist dieser Prozess, in dem wir unser Leben ganz neu auf Gott ausrichten. Und das muss jeden Tag wieder geschehen. In jeder Lebensphase, auch immer wieder neu. Immer wieder muss ich mich neu auf Gott ausrichten. Ich möchte euch zum Schluss ein paar ganz praktische Beispiele vor Augen führen. Damit wir das vielleicht nochmal so richtig bildhaft vor uns sehen. Dazu könnte ich jetzt ein paar Freiwillige gebrauchen. Also ihr, ne, bevor ihr jetzt anfangt, hier müde zu werden, ja, also jetzt kommt ein bisschen Bewegung rein. Ich brauche ein Pärchen. Wer stellt sich da mal zur Verfügung? Haben wir ein Pärchen? Wer kommt? Ihr dürft nochmal überlegen, aber ich brauche noch ein Pärchen, bitte. Ich brauche Eltern, ein Elternpaar. Wer macht bei den Eltern mit? Oh. Eines genügt. Okay, dankeschön. Ich brauche, ja, wunderbar. Ich brauche ein oder mehrere Teens. Wer kommt? Ja, hervorragend. Genau. Wunderbar. Ich bräuchte zwei Männer. Ja. Ja, kommt. Es ist nichts Schlimmes. Ihr müsst nur was halten. Also, es passiert gar nicht viel mit euch. Also, ich brauche euch nur quasi als Illustration. Wunderbar. Ich brauche noch einen Mann, aber du darfst sitzen bleiben. Danke für deine Meldung. Ich brauche auch eine Frau noch. Noch eine Frau. Na komm, Junge. Und ich bräuchte noch einen Rentner. Oder eine Rentnerin. Hervorragend. Dankeschön. Genau. Das Pärchen fehlt mal. Welches Pärchen kommt? Kommt ein Pärchen? Jawohl, ich danke euch. Hervorragend. So, ich habe ein paar Utensilien für euch. Also passt mal auf. Also ihr lieben das Pärchen. Ne? Okay, ihr könnt gerade mal mit hier so rüberkommen. Wir verteilen euch mal so ein bisschen im Raum. Ne? Also, schaut mal, wie verliebt ihr seid. Ne? Oder die Eltern, wo sind die Eltern? Kommt ihr doch mal mit. Guck mal, ich habe für euch mal diesen Buggy.
Nicht schon wieder.
Nicht schon wieder. Ihr wisst, was es bedeutet hat, gell? Ja, ja, genau. Teens, wo seid ihr? Hast du dein Handy dabei? Ja, ich gebe dir eins. Weil ein Teen ohne Handy, das ist heutzutage ja kaum vorstellbar. Ihr zwei Männer, Moment mal schnell. Ich muss mal hier ein bisschen räumen. Gestern war ja die Ladies Night. Was war das Thema? Nicht lästern, Schwestern. Ihr Männer könnt das auch, gell? Dann brauche ich die Irmla als Frau. Guck mal, ich habe für dich mal dein eigenes Bügelbrett mitgebracht. He? Guck. Genau. Ach, für die Männer, für den, wer war der Mann, der dazu kam? Nee, oh, ich brauche noch einen weiteren Mann. Nee, der Manuel, dich brauche ich für was anderes noch. Ich brauche noch einen weiteren Mann. Ach komm, Herbert, guck mal. Das passt irgendwie zu dir, oder? Einen Hammer habe ich auch noch, guck mal. Manuel, guck, du kriegst ein Arbeitswerkzeug. Das kennst du, ne? Genau. Und was habe ich hier noch? Genau. Ach, so langsam haben wir's. Entschuldigt, dass die Requisitenverteilung. So, guck mal. So, die Rentner, die haben Zeit, sagt man immer. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so ist. Ne, und dann reisen sie viel. Das ist auch so ein Vorurteil. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei dir so gilt, aber so sagt man immer. Ne? Ne? Würdest du gerne öfter, genau. Das sind lauter so Lebensbereiche, wo ich mal herausgesucht habe, die mir einfach so in Gedanken gekommen sind. Ne? Also so als das Pärchen mit dem Herz. Thema Beziehung. Ein ganz sensibler Bereich. Hormongesteuert. Nicht sehr, wie soll ich sagen, überlegt. Ja? Und die Frage ist unter der Überschrift Buße tun, Ausrichtung auf Gott. Darf Gott denn bei dem Thema mitsprechen? Darf er etwas sagen, welchen Partner ich wähle, wenn ich noch keinen habe? Darf er meine Sehnsucht in irgendeiner Form steuern, begrenzen? Darf er etwas zu diesem Thema Beziehung sagen? Was bedeutet Buße? Sich neu auszurichten auf Gott. Auch dieses Thema Liebe und Beziehung ihm zu unterstellen. Das wäre Buße. Ihr dürft eure Beziehung am Kreuz ablegen und euch gern wieder setzen. Da gehört sie hin. Das ist Buße, ganz konkret. Oder denken wir an die Eltern. Ihr habt den Buggy dabei, ne? Und ihr habt gerade schon gesagt, nicht schon wieder, ne? Was bei einer Familie heute alles los ist, da geht Gott ganz schnell aus dem Fenster, weil gar keine Zeit mehr dafür ist. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Es bleibt ja kaum Zeit für geistliches Leben. Und da kann es auch passieren, auch in Familie und auch bei Kindern, dass wir die Kinder plötzlich vergöttern, dass sie den Platz einnehmen, der eigentlich Gott gehört, weil sie so dermaßen wichtig geworden sind und ihre Bedürfnisse, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir sie eigentlich erziehen sollten, sondern sie erziehen uns. Dass wir gar nicht mehr merken, dass wir dafür sorgen sollten, dass sie Gott kennenlernen. Wie passiert da Buße? Ausrichtung, Neuausrichtung auf Gott. Die Familie wieder der Herrschaft Gottes unterstellen. Die Kinder Gott anvertrauen, ohne Sorgen vielleicht. Und sie vielleicht auch nicht so in den größten Stress immer nur hineindrücken. Es geht auch vielleicht anders. Dafür sorgen, dass sie Gott begegnen können. Was unsere Zeit heute braucht, das sind heilige Familien. Wollt ihr euer Kind zum Kreuz schieben? Und dann dürft ihr euch wieder setzen. Und dann guck mal auf den Lebensbereich Jugend, ne? Ja, du hast da schon so ein Handy, ne? Das Handy steht für die Trends, denen ihr ja immer in irgendeiner Form doch ausgesetzt seid, ne? Ständig gibt's irgendwas Neues, ständig muss man auf irgendwas reagieren. Da sind Einflüsse von überall, da sind Leute, die alle irgendwas wollen, die meinen, dieser Weg ist richtig oder dieser, das ist die richtige Meinung und so muss man das Leben eigentlich leben und betrachten. Meinungen, die an euch zerren und es besteht einfach die Gefahr, dass man hin und her geworfen wird wie so eine Welle. Wie sieht Buße aus? Neuausrichtung auf Gott. Wie kann man es schaffen, sich von Gott prägen zu lassen? Dafür sorgen, das lohnt, sich von Gott prägen zu lassen. Zeit mit Christen verbringen, auch persönlich Zeit mit Gott verbringen. Lernen, was in der Bibel steht, sich einüben, regelmäßig auf Gott zu hören. Es gibt übrigens auch Bibel-Apps, kann man sich runterladen. Lohnenswert. Du darfst mal das Handy gern ablegen und dann darfst du die auch setzen. Danke dir. Oder kommen wir auf den Lebensbereich Kommunikation. Also ich glaube, das hat Anja gestern super erklärt, ne? Besser als ich das jetzt in irgendeiner Weise könnte. Wenn ihr nähere Fragen zum Lästern habt, ja, fragt mal die Anja oder jede Dame, die gestern da war. Also ich glaube, da lässt sich viel, viel lernen. Aber wir Männer kriegen das auch hin, befürchte ich, ne? Liegt uns im Blut, genau. Also Männer können blöde Witze machen, anzügliche Bemerkungen, Überheblichkeit, alles sowas. Ne? Das liegt echt im Blut. Wie kann man da Buße tun? Wie kann man das neu auf Gott ausrichten? Vielleicht einfach mal wieder sich prüfen, was rede ich eigentlich da? Was sag ich? In Epheser 4 in der Bibel steht, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wollt ihr Gott eure Gespräche bringen? Oder gucken wir auf den Bereich Arbeit. Vielleicht, Herbert, magst du ein bisschen näher treten. Alltag, Arbeit im Alltag. Ne? Also ich habe jetzt die Frau ans Bügelbrett gestellt und dem Herbert diese Sachen gegeben. Das ist jetzt ein Klischee. Das dürft ihr gerne auch anders denken für euch. Ne? Aber was ist das? Was läuft da im Alltag ab? Wie arbeitet man? Kommt da ein Murren auf oder dieser immer nur das Gleiche? Ist das eine Last? Ärgert man sich über mangelnde Hilfe vielleicht im Haushalt? Oder der Mann arbeitet lieber vielleicht anderswo, als zu Hause endlich mal die Bilder anmontieren oder den Wasserhahn, der tropft, zu reparieren. Ich weiß ja nicht, ne? Weil woanders gibt's ja bessere Anerkennung als zu Hause. Wie kann man, also, entschuldigt, ich muss, bevor ihr jetzt lacht, nicht, ne? Also nicht, dass ihr denkt jetzt, das sind die beiden, ja? Sie stehen hier nur exemplarisch, ja? Also. Ach so, okay. Wie kann man da Buße tun? Wie kann man das wieder neu auf Gott ausrichten? Mit neuer Liebe der Familie dienen, neue Einstellung finden zu dem, was man tut. Ein Dienst für Gott an denen, die er mir anvertraut hat. Kommt, tut Buß und legt's am Kreuz ab. Komm, das mache ich, genau. Genau. So, danke, dass du so lange ausgehalten hast. Wir haben ja Zeit. Aber einen habe ich noch vor dir. Entschuldige, hältst du das auch? Guck mal, der Mario, der arbeitet ja da schon so, ne? Aber weißt du, das ist Karriere. Du stehst für Karriere. Brauchst gar nicht so nah kommen, weil du bist ja noch nicht so weit. Du darfst noch gar nicht hier hoch. Karriere sind die Stufen, die noch vor dir liegen. Weißt du, und du hast ja schon so ein Laptop, ne? Aber das richtig gute Teil, das steht hier. Da bist du noch nicht. Und wisst ihr, man will weiterkommen, höher hinaus, da lockt Ansehen, stolz kann man da sein, vielleicht auch mehr Geld, Aber das kostet Kraft und Zeit. Wie kann ich Buße tun? Wie kann ich mein Leben an der Stelle neu auf Gott ausrichten? Vielleicht mal fragen, was ist Gottes Plan mit meinen Gaben? Man kann Gott mit seiner Karriere dienen. Versteht mich nicht falsch, das kann man unbedingt. Man kann Gott seine Karriere aber auch hinlegen, sogar opfern. Und Gott dahin folgen, wo er einen hinführt. Bin ich bereit dazu? Ich frag dich nicht, aber du darfst symbolisch dein Arbeitswerkzeug am Kreuz ablegen. Ja, und dann der Bereich Rente. Ne? Da soll man Zeit haben, und wer weiß, da wird aufgefressen von anderen Dingen. Man kann gar nicht so viel in Urlaub reisen, wie man eigentlich möchte. Aber doch auch, ich denke, es geht schnell, dass man diese Zeit, die man plötzlich gewinnt, eigennützig verwendet. Dass man gar nicht so sehr mehr überlegt, gibt's da noch etwas, was Gott mit mir vorhaben könnte? In seinem Reich, für ihn, gibt es, man hat sich an so vieles schon gewöhnt, so vieles ist schon eingespielt. Aber im Grunde gilt das nicht nur für einen Rentner oder für jemanden, der schon fortgeschritten ist. Im Grunde gilt das für jeden von uns. Wie nutze ich eigentlich meine Freizeit? Und deshalb gibt's auch da Buße und Neuausrichtung auf Gott. Wie kann ich meine Zeit denn für Gott einsetzen? Tue ich das? Habe ich ihn im Blick? Man kann ja auch als Rentner Missionar sein. Man kann sogar noch in die Mission gehen, das gibt es. Oder man kann ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter werden, indem man die jungen Menschen in den Blick nimmt, für sie betet, sie vielleicht anspricht, ihnen hilft, ein Coach wird, ein Mentor. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch an der Stelle, sich immer wieder neu auf Gott auszurichten. Du darfst es am Kreuz ablegen. Ich danke dir. Genau. Dankeschön für euer Mitmachen bei dieser Illustration. Ich habe auch noch einen Bereich, der Bereich Frömmigkeit. Der passt irgendwie zu mir. Ich habe meinen Kommentar mitgebracht. Wisst ihr, das ist eine Gefahr, zu viel zu studieren. Ganz verkopft. Alles zu tun oder auch zu viel zu tun, alles irgendwie mit einem Zweck für die Gemeinde. Gar nicht schlecht eigentlich, aber es passiert, dass man die Gottesbeziehung dabei vernachlässigt. Und ich glaube, ich habe auch in diesem Bereich und vielleicht andere auch gut Gelegenheit für Buße, für Neuausrichtung auf Gott, damit ich meine Zeit ganz neu mit Gott verbringe, persönlich mich an ihn wende, mit ihm Zeit verbringe, das persönliche Leben mit Gott gestalte. Denken wir nicht, dass mit einem Schritt im Leben, so der Schritt vielleicht Christ zu werden, schon alles getan wäre. Einmal Christ werden, alles gut. So ist es nicht. Als Kind mit in die Gemeinde genommen werden, alles wäre gut. So ist es nicht. Es braucht immer wieder Buße. Immer wieder Umdenken, Umkehr, Erneuerung. Ein Leben lang immer wieder ausrichten auf Gott. Ausrichten auf Gott. Wie sieht deine Reformation heute für dich aus? Lass dich von Gott frei machen und gib deinem Leben eine positive Wende. Das ist das, was Gott als Ziel für dich hat. Tu Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Amen.